Ja, hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership und eine neue Folge. Klar, heute der zweite Teil zu den Top 10 Beobachtungs- und Beurteilungsfehlern. Warum sind diese Beurteilungsfehler so wesentlich? Warum ist es so essentiell, dass du als Führungskraft diese Fehler kennst und sie dann hoffentlich zukünftig vermeidest? Naja, mein Gedankengang und meine Erfahrung ist ja immer die, wir fallen als Menschen halt doch leider immer und immer wieder auf bestimmte, ich kenne es unter dem Begriff Verzerrungen, herein. Verzerrungen, wir haben bestimmte Mindsets, wir haben bestimmte Werte, die uns die Welt, unsere Umgebung betrachten und einordnen lassen. Und da werden wir natürlich durch diese Verzerrung und Filter geprägt und die Informationen, die eigentlich so bei uns ankommen, was wir hören, was wir sehen, was wir erleben und so, läuft sozusagen durch diese Filter hindurch. Und dann komme ich beispielsweise zu einem ganz anderen Ergebnis als du. Wir haben aber beide die gleiche Situation erlebt. Wir haben die gleiche Person beobachtet. Aber ich habe halt bestimmte Filter, du hast halt bestimmte Filter. Man redet da auch von Beobachtungs- und Beurteilungsfehlern. Und es ist eben wichtig, wie gesagt, dass du diese kennst, weil natürlich du als Führungskraft in deinem Alltag ganz, ganz viele Entscheidungen triffst, eben aufgrund von der Beobachtung von Personen und Situationen. Ob das wirklich Beurteilungen sind, auch im Sinne von Instrumenten wie das Jahresgespräch, Entwicklungsgespräche, gerade auch beim Thema Einstellung von neuen Mitarbeitenden, immer und immer wieder, aber auch wie wir die sozialen Beziehungen zu bestimmten Personen gestalten. Ist uns jemand sympathisch, gerade zu Beginn oder nicht? Geben wir demjenigen eine Chance, wieder aus der Schublade herauszukommen, in denen wir ihn oder sie gepackt haben. Das hängt damit alles zusammen. Und deswegen, wie gesagt, ist es so wichtig, diese Beobachtungsfehler zu kennen. Das ist der erste wichtige Schritt, sich zu sensibilisieren, sich selber an die Nase zu packen und auch zu sagen, hey, was habe ich für Tendenzen, wozu neige ich? Deswegen, dieser zweite Teil, letztes Mal von den Top 10 Beurteilungsfehlern, habe ich die ersten 5 gebracht. Lass uns nochmal kurz wiederholen, der Halo-Effekt, da wird ein einzelnes herausragendes Merkmal, da überstrahlt ein einzelnes herausragendes Merkmal alle anderen. Wir hatten letztes Mal den Horns-Effekt, da ist es halt, dass ein einzelnes negatives Merkmal alle anderen überstrahlt. Dann der Primacy-Effekt, wo der erste Eindruck die gesamte Beurteilung dominiert und überstrahlt. Dann haben wir den Recency-Effekt. Da kommt es oft, ist es der letzte Eindruck, der alles prägt, die gesamte Beurteilung. Und wir hatten letztes Mal dann als 5. und letztes den Confirmation-Bias. Das ist also die Tendenz, bei den Beobachtungen, beim Gegenüber Informationen zu suchen, die bestehende Annahmen, die ich schon habe, zu jemandem und zu einer Situation bestätigen. So, heute kommen, klar, wie gesagt, die Nummern 6 bis 10. Was haben wir denn da? Kurzer Überblick auch hier. Ich gehe heute ein auf den Ähnlichkeitsbias, die Stereotypen, den sogenannten Attributionsfehler. Der 9. Punkt, ich kenne es unter dem Begriff selbstwertdienliche Verzerrung und als letztes den sogenannten Ankereffekt. Das ist also heute und los geht's! Also, Nummer 6, Ähnlichkeitsbias. Wahrscheinlich keine große Überraschung, weil, wie der Name schon sagt, da geht's darum. Und dieser Beurteilungsfehler tritt eben auf. Wenn ich dazu neige, Personen zu bevorzugen, besser zu beurteilen, wenn sie mir selbst ähnlich sind. Ja, das führt also dazu, ich bevorzuge Leute, die ähnliche Interessen haben, ähnlichen Hintergrund, woher sie kommen, soziokulturell oder auch Verhaltensweisen, die mir ähnlich sind, was eben natürlich dazu führt, dass meine Beurteilungen nicht immer dann objektiv sind. Ja, warum ist das so wichtig? Was sind typische Beispiele? Na klar, wenn ein Vorstellungsgespräch, auch da gehe ich kurz wieder drauf ein Vorstellungsgespräch, du hast mehrere Bewerber, aber dann merkst du, Mensch, der eine, ne, ich singe im Chor, ich gehe gern biken und dann sehe ich so, hast ja eher selten, dass jemand im Vorstellungsgespräch sagt, irgendwie er singt im Chor, dann habe ich da jemand, der sagt, er singt im Chor und dann denke ich gerade so, ja. Ja, und dann ist das so wie eine rosarote Brille, dass ich dann nur noch so das Positive sehe und alles positiv an dieser Person wahrnehme. Einfach weil wir diese Ähnlichkeit haben in den Hobbys. Oder das Gleiche beim Mitarbeiter, beim Teammitglied von mir. Wenn ich merke, der geht auch gern biken, so wie ich, dann stellt sich seine Leistung für mich wahrscheinlich besser dar. Obwohl vielleicht seine berufliche Leistung gar nicht so toll ist. Also zumindest andere kommen zu dem Ergebnis, die ist gar nicht so toll. Aber ich habe halt diese Verzerrung, weil wir beide gerne biken gehen. Das ist der sogenannte Ähnlichkeitsbias. Deswegen wichtig ist natürlich, sich dessen bewusst zu sein. Gerade wenn du merkst, so, das habe ich auch. Oder der macht das Gleiche oder sie das Gleiche wie ich. Da wirklich zu sagen, sich zu konzentrieren, hey, was sind möglichst objektive, jobrelevante Kriterien, auf die ich mich konzentriere und dass diese eben im Mittelpunkt der Bewertung stehen. Außerdem sollte man natürlich sich sensibilisieren, wo habe ich vielleicht irgendwie unbewusste Vorurteile auch, wo merke ich halt, dass ich so einen Hang habe, eben Ähnlichkeiten zu betonen. Nummer 7, die sogenannten Stereotypen. Bei der Stereotypisierung geht es darum, um die Neigung, Tendenz, eben Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, da kommt eben ne, Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft, soziokultureller Hintergrund, Bildungshintergrund, wenn man Menschen eben aufgrund solcher Merkmale beurteilt, weil man bestimmte Punkte damit verbindet und richtiger wäre es ja, wenn du Menschen aufgrund ihrer individuellen Eigenschaften und Leistungen beurteilst. Nicht so sehr, weil sie Mitglied einer bestimmten Gruppe sind, weil sie beispielsweise über 50, über 60 sind und du sagst, naja, die meisten älteren Mitarbeitenden sind ja ein bisschen langsam und nicht mehr so innovativ, sondern dass du wirklich schaust, trifft das bei dieser einen Person, die 60 ist, denn wirklich zu? Wo zeigt sie vielleicht genau aber Kreativität und Innovation? Das sind diese Punkte. Und die Stereotypen sind natürlich so gemein, weil diese Verzerrung zu total ungerechtfertigten Annahmen und auch diskriminierenden Entscheidungen führen können. Also eben, das eine habe ich ja jetzt schon gesagt, ne, wenn du sagst, ein Teammitglied irgendwie ist aufgrund seines höheren Alters weniger dynamisch, obwohl er vielleicht bisher im anderen Job oder jetzt in diesem Job bisher super, super Leistung gezeigt hat. Oder was haben wir noch für Stereotypen? Ja, einem, dem ich immer wieder begegne, ist irgendwie, dass gesagt wird, Frauen sind weniger durchsetzungsstark als Männer. Ja? Natürlich totaler Blödsinn, aber hinzuschauen, genau, wie ist es bei dieser Person, unabhängig von ihrem Geschlecht. Auch hier, wie kann man das alles vermeiden? Es ist, und du merkst, es wiederholt sich, weil es wirklich ähnliche Sachen sind. Diese Sensibilisierung ist erstmal zu wissen, sich auszutauschen mit anderen, auch klar zu haben, wo haben wir unsere eigenen Vorurteile auch. Und du erinnerst dich, ich habe im ersten Teil diesen Spruch gebracht, Die Kunst beim ersten Eindruck besteht darin, meinem Gegenüber eine zweite Chance zu geben. Und genau das ganz gezielt zu schauen, wie verhält sich jemand, auch über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Achtens, der sogenannte Attributionsfehler. Da geht es um einen Fehler, eine Verzerrung, die tritt auf, wenn du bei Menschen die Ursachen für sein Verhalten vor allen Dingen in deren persönlichen Eigenschaften siehst und dabei eben mögliche externe Faktoren ausblendest. Also, wenn jemand zu spät beispielsweise zum Vorstellungsgespräch kommt, dann nimmst du beim Attributionsfehler an, dass diese Person unzuverlässig ist generell, statt zu berücksichtigen, dass es vielleicht einen Verkehrsstau gab. Klar, gibt's auch denke ich, gute Gründe und Beurteilungen zu sagen, okay, hätte die Person eher losfahren können, alles klar. Aber es sagt nichts über die Unzuverlässigkeit aus. Ja, also das Externe, die externen Faktoren, die werden dort ausgeblendet. Und das ist natürlich so eine Sache, ne? Also das bedeutet auch, jetzt habe ich so ein Negativbeispiel gebracht, oder du hast ein Teammitglied und sagst, boah, das Projekt war erfolgreich, der ist ja mega kompetent und talentiert, dieses Teammitglied, dieser Mitarbeiter, und blendest total aus, dass der Erfolg des Projekts nur möglich war mit der Unterstützung des gesamten Teams oder der Nachbarabteilung oder irgendeiner anderen Stelle. Also das ist so dieser Attributionsfehler. Und deswegen solltest du immer wieder dir klar machen, okay, was sind hier wirklich so Faktoren, die der Person zuzuschreiben sind, wo sind aber auch sogenannte externe Faktoren, die ich berücksichtigen muss, wenn ich die Leistung eben von jemand anders bewerte. Dann haben wir als neuntes, ja, ich kenne es unter dem Begriff selbstwertdienliche Verzerrung. Manche sagen auch, das ist ähnlich, gehört auch zu den Attributionsfehlern, ja, aber es gibt schon so einen Unterschied. Die sogenannte selbstverdienliche Verzerrung, die bezieht sich vor allen Dingen auf dich selbst als Person. Und da geht es darum, dass du Erfolg und Misserfolg unterschiedlich auf dich selbst beziehst. Und da geht es immer darum, in dem Sinne so das Selbstwertgefühl, dein eigenes zu schützen oder sogar zu erhöhen. Das bedeutet, wenn ich irgendein gutes Feedback bekomme, dann schreibe ich mir das selbst meinem eigenen Erfolg, meiner Intelligenz, meiner Anstrengung zu. Wenn ich aber wiederum ein schlechtes Feedback bekomme, dann sind die äußeren Umstände schuld, ja, oder ja, mein Vorgesetzter ist schwierig und ja, mein Arbeitgeber, der ist halt nicht so modern, beispielsweise. Also ne, den Erfolg schreibe ich mir zu, Misserfolg schiebe ich auf andere externe Faktoren, auf die ich keinen Einfluss habe. Insofern ist das jetzt ein Beurteilungsfehler, der vor allen Dingen dich selbst angeht, aber natürlich dadurch auch Auswirkungen hat, wie du beispielsweise Beziehung zu anderen gestaltest. Was du machen kannst, ist auch hier, ja, ich habe zwar gesagt, es ist Feedback, aber vor allen Dingen diese Feedback-Kultur, nicht einfach nur eine Rückmeldung zu bekommen, sondern auch zu sagen, wie hast du das erlebt? Was könnte ich anders machen an deiner Stelle? Was wäre für dich ein wichtiger nächster Schritt, den ich machen könnte? Also Leute auch zu fragen, wie sie es genau meinen, was sie beobachtet haben, wie sie zu bestimmten Deutungen gekommen sind. Dann als zehntes und letztes sind wir jetzt beim Anker-Effekt. Und da geht es darum, rede ich ruhig auch wieder von der Tendenz, dass du dich bei deinen Entscheidungen viel zu stark auf eine frühere Information, eine frühere Beurteilung beispielsweise, eine frühere Einschätzung stützt. Weil der Punkt beim Anker-Effekt ist, dass diese Information, Beurteilung, die eben in der Vergangenheit liegt, die Zeit, in der zeitlichen Abfolge viel früher lag, dass das sozusagen der Referenzpunkt ist, Anker ist und alle nachfolgenden Urteile so beeinflusst. Das bedeutet, wenn du dich zum Beispiel in der Vergangenheit geärgert hast, weil ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin von dir ein höheres Gehalt gefordert hat, dann kann es sein, wenn du es negativ beurteilt hast, diese Gehaltsforderung, dass du zum Beispiel in der Folge viel kritischer du sie betrachtest, die Person, und zu negativen Urteilen kommst, obwohl ja der Wunsch nach mehr Gehalt nichts über die Leistung im Folgenden aussagt. Oder es könnte auch sein, dass du dich, dass du in der Vergangenheit jemanden sehr, sehr gut beurteilt hast und das noch so bei dir präsent ist, dass du diese positive Einschätzung von dieser Person auch nicht änderst, obwohl sich die Leistung zum Schlechteren verändert hat. Und ich glaube ja auch an diesem Beispiel mit dem Anker-Effekt merkst du auch wieder, Entschuldigung, dass eben dieser Spruch mit dem ersten, Entschuldigung, jetzt aber, dass dieser Spruch mit dem ersten Eindruck und der zweiten Chance so, so wichtig ist, dass wir natürlich auf all diese Beurteilungseffekte mehr oder weniger reinfallen. Es lässt sich einfach nicht leugnen. Es lässt sich auch nicht völlig vermeiden. Und umso wichtiger ist es, dass du sensibilisiert bist, dass du diese Beurteilungsfehler erstens kennst, dass du dir klar machst, wo stehst du, wo hast du vielleicht bestimmte Tendenzen, dass du merkst zum Beispiel, Mensch, mir passiert immer wieder das mit dem Ähnlichkeitseffekt, ja, wenn jemand irgendwie ähnliche Hobbys hat oder aus der gleichen Gegend kommt wie ich beispielsweise, dass du sagst, oh ja klar, ich gebe Leuten, die in der Vergangenheit super Leistung gezeigt haben, die haben automatisch bei mir einen Stein im Brett und die können dann, da muss viel passieren, dass ich die dann negativ in der Zukunft, in der Folge beurteile. Also schau einfach auch selbstkritisch, wo sind so deine Verzerrungen, deine Neigungen, in welche Fallen tappst du da immer wieder. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, um es zukünftig zu vermeiden. Ansonsten natürlich Nutzung möglichst strukturierter und objektiver Bewertungsinstrumente. Sei es jetzt ein strukturiertes Einstellungsinterview beispielsweise oder irgendwelche Beurteilungsinstrumente, die ihr habt, wenn ihr noch so die Leistung von Mitarbeitenden beurteilt, dass das wirklich Instrumente sind, an denen man sich orientieren kann, die gut strukturiert sind, möglichst objektivieren. Und ich denke, der dritte wichtige Punkt ist auf jeden Fall nicht nur alleine die Beurteilung vornehmen. Klar, du bist als Führungskraft für die Beurteilung verantwortlich, aber auch auf jeden Fall, wo immer möglich, sich Feedback einholen von Kunden, von Projektverantwortlichen, von Teammitgliedern und so weiter und so weiter. Da geht's. Du bist letztendlich natürlich dafür verantwortlich für die Beurteilung. Aber es geht darum, wirklich nochmal so ein Korrektiv vorzunehmen, so eine Korrektur vorzunehmen, deine eigene Wahrnehmung ein bisschen auszubalancieren und anzureichern mit anderen Beobachtungen und Wahrnehmungen. Soweit an der Stelle 10 Beobachtungs- und Beurteilungsfehler. Ich hoffe sehr, es hat dir Spaß gemacht. Und wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten zum Thema moderne Führung. Wie sieht das aus? Wie gelingt es dir, ohne dass du den Chef, die Chefin raushängen lässt? Wie gelingt es dir denn dann, deine Teammitglieder zu inspirieren, sie mitzureißen, ja, Sinn und Zweck zu vermitteln? Wie kann dir das alles passieren? Sprich mich an. Ich freue mich, wenn wir uns dazu austauschen. Dann noch kurzer Ausblick. aufs nächste Mal. Ich freue mich, denn gerade die nächsten Tage steht schon an. Eine Aufnahme, ein Gespräch mit der Susa, mit der Susanna Weilke zum Thema Drama-Dreieck. Und ich freue mich schon sehr, sehr auf dieses Gespräch. Wir hatten schon Vorgespräch. Ich glaube, ich finde das Thema mega spannend. Und vielleicht googelt es ja schon mal, was Drama-Dreieck ist. Und ansonsten sei gespannt, was wir zu erzählen haben in der nächsten Folge. Hey, das soll es an der Stelle gewesen sein. Wir hören uns bald wieder. Alles Liebe, dein Alexander.